Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode. Nur Schall und Rauch mit Marion. Schön, dass du da bist. Danke dir und nun ja, mir. Wie immer, jeder von uns bringt zwei Worte mit. Ja, und dann sprechen wir darüber. Damit ist eigentlich auch schon alles gesagt. Und Marion, schön, dass du da bist. Wie starten wir? Ja. Wer startet? Warum? Wie oft?
So viele Fragen. Dann starte ich.
Gut.
Bin gespannt. Ja, ich habe dir ein schönes Wort mitgebracht, was mir neulich begegnet ist und dann so eine kurze Irritation ausgelöst hat, weil ich dachte, das ist unlogisch. Und da sind wir, das führt schon ganz nah hin zu dem Wort, denn das Wort, das ich dir mitgebracht habe, das ist die Unmenge.
Unmenge. Ich habe eine Unmenge an Arbeit vor mir.
Mhm.
Warte mal. In der Logik müsste aber Unmenge ja null sein, also keine Menge. Also das Gegenteil von Menge, also nicht.
Ja auch.
Eine Menge ist, also es gibt eine Menschenmenge, viele zusammen. Es ist aber keine genaue Definition. Also entweder das ist wieder so ein Quantensprung-Ding. Wenn ihr wissen wollt, was das bedeutet, schaut euch einfach die Episode an, wo da das Thema ist. Oder ich bin noch auf einer ganz anderen Fährte unterwegs. Aber für mich ist es, nachdem du es gesagt hast, jetzt null. Nichts. Keine Menge.
Das war auch genau das, was mir aufschwappte, weil ich mir dachte, ja, normal, das Un steht immer für eine Negation. Das heißt, dass, wenn ich ein Un verwende, eben unlogisch, dann ist es eben nicht logisch.
Ja, genau.
So ist das traditionell und in den meisten Beispielen. Und dann habe ich gedacht, jetzt gucke ich das mal nach. Und ich habe bei der Unmenge das auch gar nicht gefunden, da bin ich wieder bei der Negation. Ich habe vergeblich gesucht und habe dann gedacht, jetzt schaue ich mal, was zur Vorsilbe un steht, ob ich da vielleicht was finde. Und da habe ich es gefunden. Also es sind die ersten zwei Bedeutungen, ist dieses klassische Negation, also es ist das Gegenteil von dem, was danach kommt. Allerdings steht die Vorsilbe un auch in Zusammensetzungen bei Substantiven als Augmentativpräfix, das kannst du dir auf
die Zunge nehmen. Das ist aber ein schönes Wort. Das muss man auch nochmal googeln, ja.
Mit mitschwingender, unterschwelliger, negativer Bedeutung. Und dann heißt es, weit von dem normalen Maß abweichend. Bei Mengen- oder Größenangaben dann eben auch besonders viel. Also die Untiefe steht für eine besonders große Tiefe. Oder die Unsumme für eine besonders große Summe und die Unmenge für eine besonders große Menge und eben nicht für keine Menge.
Verstehe. Nach der Erklärung verstehe ich's.
Ja.
Das Unwetter, gehört das dann auch da rein?
Vielleicht. Das habe ich nirgendwo gefunden. Also es ist ja ein Wetter da, ne?
Stimmt, es ist ja.
Ja. Ja, mit mitschwingender negativer Bedeutung, dann geht das wahrscheinlich in die Richtung.
Menge. Und so. Ja, okay, das verstehe ich. Verstehe ich. Und jetzt haben wir wieder was gelernt. Das mit dem Präfix habe ich schon wieder vergessen. Aber okay, das geht also nicht nur mit zur Unzeit.
Ja. Ist auch diese negative Bedeutung mitschwingend, ne? So, ja. Wenn du zur Unzeit anrufst,
genau.
Das habe ich vermutet. Unangenehm.
Genau. Unangenehm.
Unangenehm.
Das ist, ja, das ist der ursprüngliche Wort, genau. Unangenehm ist.
Ja.
Unangenehm. Leute, wenn ihr noch Unsachen habt, die jetzt dazu passen, packt die mal
gerne
in die Kommentare.
Ja. Ich fand es spannend und wert, da mal hinzuschauen.
Absolut, absolut, absolut. Ganz, ganz kurze Störung. Vielen, vielen Dank, dass du bei diesem Format dabei bist und das auch dementsprechend dem Erfolg des Kanals ja hilfst und unterstützt. Und ganz erstaunlich ist, dass unter 10% der Leute, die diesen Kanal hören bzw. sehen, auch ein Abo geschlossen haben. Und ich bitte dich an der Stelle deswegen, hey, mach doch hier ganz kurz Stopp. Du hilfst mir, aber auch dem gesamten Netzwerk und allen Leuten, das sehr, sehr stark auch von diesen Impulsen und von den Inhalten und von der Connection und den Fragen und Antworten zu profitieren, indem du jetzt hier kurz Stopp machst. Und auch ein Abo dalässt, beziehungsweise diesen Kanal abonnierst. Und damit würdest du mir eine ganz, ganz große Freude machen. Ich sage schon mal Danke und jetzt geht's weiter mit dem Inhalt. Dank dir.
Sei denn, du hast noch eine Unmenge an Fragen oder Unmengen dazu zu sagen.
Nee, ich finde schön, dass ich hier das aufgelöst hat, weil es aus dem Wortstamm oder aus der Historie wirklich auch zu erklären ist, dass un eine dritte bzw. vierte Konnotation hat. Ich glaube, ja. Das ist ja wurscht zu sagen. Mhm. Ja? Damit bin ich sicher, nicht getriggert, alles
gut. Dann bin ich doch jetzt.
Ja, ganz im Gegenteil zu dem Wort, mit dem ich jetzt komme. Ich bin nämlich gar nicht sicher, ob das so stimmt. Aber ich erkläre dir kurz, wo es herkommt. Mhm. Nein, ich erkläre dir nicht, wo es herkommt, weil ich nämlich gar nicht mehr genau weiß, wo ich herkomme. Weil wenn ich nämlich genau wüsste, wo ich es herkönnte, dann hätte ich die Quelle weiterverfolgen können. Also, ich spreche von dem nördlichen Zeitmodell. Habe ich noch nie vorher gehört. Und da ich nicht weiß, aus welcher Quelle ich das habe, wenn man das googelt, findet man das nämlich nicht. Mhm. Aber es hatte enorm viel Sinn und deswegen habe ich überlegt, darf ich es überhaupt mitbringen? Weil es ist jetzt 6 Wochen her, als ich mir aufgeschrieben habe. Mhm. Habe dann aber heute eine Stunde damit verbracht, mich tief in diese Thematik mit reinkommen. Mhm. Weil Zeit, das ist ein riesengroßer Kaninchenbau. Besser nicht mit anfangen, da kommen ganz interessante Sachen daraus. Vielleicht bringe ich da mit einem anderen Wort. Mhm. In jedem Fall aber sind wir bei der Chronobiologie. Mhm. Und noch sind wir in der Chronopsychologie. Die beiden Worte sind es aber auch nicht. Mhm. Und die Konnotation, beziehungsweise ich habe das so stark aufgenommen und erinnert, weil es darum geht, dass einige Menschen immer von ich habe noch vor mir Folgendes, bald kommen folgende Termine oder in der Vergangenheit, das heißt, das ist dieses Zeitmodell. Mhm. Und es gibt Menschen, die sprechen, an denen geht die Zeit vorbei. Mhm. Das ist an mir vorbeigerast. Mhm. Also diese beiden Redewendungen, ja. Da komme ich her.
Ja.
So. Und es gibt in der Wissenschaft das, es wird aber nicht als nördliches oder südliches Zeitmodell, das finde ich nicht. Mhm. Wir sind bei Through-Time-Planern in der Psychologie der Zeit und wir sind bei In-Timern. Ich gucke deswegen dahin, weil ich es mir natürlich aufgeschrieben habe. Mhm. So. Und das Verhältnis ist etwa 50 zu 3, 50 Through-Timer, darauf kommen 3 In-Timer. Mhm. So, und das bedeutet, die Through-Timer sind die, die davon sprechen, es liegt vor mir, Folgendes gibt es noch zu tun, ich muss dann, und so, die sind 50 zu 3 in der Überzahl, das sind die, die sich Pläne machen, die tendenziell pünktlich kommen. Mhm. Was ich damit sagen möchte ist, dass Unpünktlichkeit bei einigen Menschen ein Zeitmodell-Idee ist. Mhm. Weil die haben keinen Zusammenhang mit vorne, hinten. Für die ist Zeit so vorbeigehend. Und das fand ich sehr, sehr schwierig. Und daher kommen die Schwierigkeiten mit Pünktlichkeit. Und das bedeutet, die leben wirklich im Augenblick. Weil es gibt keinen Verlauf von Zeit. Mhm. Fand ich mega spannend. Mhm.
Ich habe das bei NLP kennengelernt. Da gibt es immer wieder den Zeitstrahl und da legen wir den Zeitstrahl auch so, also wo ist für dich die Vergangenheit, wo ist für dich die Zukunft, das fragt der Coach den Klienten ab, damit das für den auch logisch ist, weil das ist nicht unbedingt genauso wie beim Coach, dass der Coach eben sagt, naja, Zukunft ist vorne, Vergangenheit ist hinten und für den anderen ist das vielleicht ganz woanders im Raum und dann hat er die ganze Zeit die Irritation, weil es für ihn sich ganz anders anfühlt.
Genau, für die allermeisten ist Zeit vorne und hinten. Mhm. Also Leute, wenn ihr das jetzt hört oder seht, ganz egal, überlegt mal, wenn ihr Zeit verorten müsstet, wirklich vom Ort her, guckt ihr nach vorne, ist vorne Zeit und hinten ist Vergangenheit oder ist links Vergangenheit und das ist der Norm oder rechts Zukunft. Mega spannend und das bestimmt auch so die Art, wie du mit Zeit umgehst, wie du mit dir umgehst und das ist es, was ich so faszinierend fand. Ich werde sicherlich im Nachgang nochmal gucken, ob ich finde. Vielleicht, wenn einer von euch weiß, wo ich es her habe, sagt es mir bitte. Weil für mich ist Zeit ist Zukunft vorne und Vergangenheit ist hinten.
Ja.
Es ist ja auch Dinge hinter mir lassen. Mhm. Vor mir liegt noch. Mhm.
Da findet sich in der Sprache einiges, ja. Ja. Mhm. Ja. Ich glaube, wir haben da auch irgendwas gemacht. Ich fand es auch ganz interessant, das so zu hören, eben dass. Ich glaube, er hat da auch, mein Trainer hat da auch ein bisschen was dazu erzählt, zu diesem Modell mit dem Through-Time, In-Time. Das hatten wir da auch, meine ich, ja.
Ja. Ich bin froh, dass du mir geholfen hast und das nehmt vielleicht mit dem Vorne-Hinten. Jetzt habe ich auch wieder so vor die Konnotation, vielleicht kann ich aufgrund dessen auch mich erinnern, ob ich es gehört oder gelesen habe oder vielleicht in dem Video gesehen oder sowas, weil das war vorne hinten, das ist die und links rechts. Mhm. Und Leute, wenn ihr jetzt denkt, was erzählen die von vorne hinten, also Zukunft vorne und Vergangenheit hinten, bei mir ist es links und rechts, ist okay, dann liegt ihr 3:50 in der Masse hinten oder vorne, aber es ist okay, vollkommen okay. Dankeschön.
Ich danke dir.
Chronobiologie, Chronopsychologie, In-Timer, Full-Timer.
Mhm. Ich habe noch was zum Thema Zeit.
Ja.
Das ist auch so ein sprachliches Ding, mit dem viele Leute Schwierigkeiten haben, immer wieder. Dieses Viertel vor und Viertel nach oder Dreiviertel.
Och, ja. Ja. Hier sind wir auch mitten in der Verortung, ne?
Ja, ne?
Manchmal denke ich, wir treffen uns 3:45. Ja, was, keine Ahnung, was soll das sein?
Bist du auch so jemand, der das nicht versteht? Das ist so logisch.
Ich habe, also, Moment, ich kann ja nochmal prüfen, habe ich es denn wirklich verstanden? 3:45 bedeutet, es ist 3:45.
Ja!
Also 15.45 Uhr. Ich musste mir das aber wirklich hart antrainieren, weil das, ich weiß, Leute, wir werden zwei Lager haben, das ist wahrscheinlich ähnlich wie Ärzte und Toten Hosen und so, aber 3:45 ist keine Zeitangabe, das ist random irgendwas.
Nein, ist ganz klar.
Es gibt 3:45 oder 4:45. Aber wir sind hier, glaube ich, ich vermute, bin aber nicht sicher, ich glaube, das ist Süddeutsch-Nord, so ein bisschen Süddeutsch-Norddeutsch oder wo ist, keine Ahnung.
Gilt auch nicht mehr. Also meine Tochter, die ist hier geboren, die kann es auch nicht.
Ach, das heißt, es ändert sich in Richtung der richtigen Zeitangabe. Hier, der Markus weiß genau Bescheid, was richtig ist. Hört, Leute. Aber es ändert sich offensichtlich in die, oh, wie sage ich es denn, ohne Ironie aus meinen Poren tropfen zu lassen, ohne die weiter verbreitete Annahme, dass 3:45 oder 4:45 die einfachere Zeitbeschreibung ist.
Also meine Tochter will am liebsten 15.45 Uhr hören. Damit kann sie am meisten anfangen.
Okay.
Gut. Weder 3:45 noch 3:45.
Okay. Stimmt. Vielleicht ist das die zusammenführende. Aber es ist irgendwie sehr unsexy und unschön, oder?
Ich find, also steht so auf dem Handy, ne? Die Uhrzeit.
Stimmt. Stimmt. Oh ja, stimmt. Es ergibt absolut Sinn, dass das der Grund ist, warum das Einzug hält.
Das kann sein, ja.
Weil ich habe noch nie auf dem Handy, wobei ich muss gucken, ob ich vielleicht ein Template finde, wo 3:45 steht.
Ja.
Stimmt, es wird aussterben, dass die Leute sagen, wir treffen uns 3:45 oder 3:45, weil die Leute treffen sich, wann das Handy sagt.
Das, ja.
Sind wir jetzt in der Sozialkritik? Keine Ahnung, wohin wir jetzt gerade abgerutscht sind. Aber danke, das ist ein schöner Exkurs.
Ja. Ja, und hat gut gepasst, fand ich, deswegen.
Absolut. Auf was darf ich mich noch freuen? Auf welches Wort?
Du kannst dich noch freuen auf das Wort entziffern.
Ui. Entziffern. Also eine Ziffer sind Zahlen.
Genau.
Aber ich kann meine Schrift nach 5 Minuten schon selber nicht mehr entziffern.
Mhm.
Ich kann sie nicht dechiffrieren. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit Enigma, hat es wahrscheinlich nichts zu tun, aber das ist sofort eine Konnotation, die ich im Kopf habe. Chiffriermaschinen, aber es ist, warte mal, es ist ein, Moment, vielleicht, warte mal, entziffern. Wenn ich bei Chiffrieren bin, dann muss vielleicht mein Gehirn das Gekrakel, was ich auf irgendein Blatt Papier male, dechiffrieren, entziffern und dann sind wir vielleicht gar nicht bei Zahlen, sondern doch bei was sind denn das? Also, wie heißt denn? Bei Schrift ist es ja auch nicht. Also es ist natürlich Schrift, aber es sind Zeichen, es ist Farben auf dem Blatt Papier. Mehr oder weniger sinnvoll zusammengeführt.
Und du hast das wunderbar hergeleitet. Genau so kam es und bei mir war genau auch dieser erste Moment so, warum heißt das entziffern, wenn ich doch schreibe? Also ich schreibe ja keine Zahl. Ich kann ja meistens eher meine Buchstaben nicht mehr entziffern als meine Zahlen. Die Zahlen, die bekomme ich noch meistens hin. Bei den Buchstaben wird es auch bei mir nach 5 Minuten schon kritisch teilweise. Und deswegen dachte ich, ich schaue noch mal drauf, wo das herkommt. Und es ist tatsächlich daher, es kommt ursprünglich aus dem Arabischen. Da bedeutet es Sifr, Zahlzeichen. Also es kommt auch von der Zahl her. Und es kam, es wird mit dem arabischen Zahlensystem, das als Neuerung die Null enthält. Und war dann im 12. Jahrhundert als Bezeichnung für Null bekannt. Dann vom 16. bis 18. Jahrhundert, also es ist eine ganz interessante Herleitung, trägt es zugleich die Bedeutung Geheimschrift, die sich aus der Vorstellung, die Null besitze magische Kräfte, entwickelt.
Ja, und die 42 für alle Leute.
Die ja, genau, die 42 auch. Und auch seit dem 15. und 16. Jahrhundert werden in Geheimschriften statt Buchstaben auf Zahlen verwendet. Also auch da gibt es wieder diese Kombination, diesen Zusammenhang. Im 18. Jahrhundert kam dann dieses Chiffre für das Wort Geheimzeichen, was dann auch ins Deutsche übernommen wurde. Und Ziffer ist dann zur Bedeutung alleine für Zahlzeichen übergegangen. Also dann war es tatsächlich auch nur die Zahl. Dann kam auch dieses Zero aus dem Französischen, also die Null, kommt auch daher. Und eben das Dechiffrieren ist dann genau dieses Entziffern, also Entschlüsseln oder deutlich machen.
Es ist, als du es gerade beschrieben hast, hatte ich sofort im Kopf, dass das ist ja, Rätsel ist ja das falsche Wort. Es ist ja so, dass man, glaube ich, von einem Wort, was 6 oder 7 Stellen hat, nur 4 sehen muss und der Rest kann irgendwelche sinnlosen Zahlen, so ist es mir angekommen. Mhm. Hat das damit, weißt du, ob das damit zu tun hat oder ist es hier einfach eine Gehirnleistung, dass das Gehirn sich das zusammenreimt, was eigentlich an Ziffern bzw. Zeichen dazwischen sein müsste?
Das ist Gehirnleistung. Aufgrund dessen, was du alles schon gelernt hast, dass dann dein Hirn so logisch arbeitet, dass es die Lücken füllt.
Ah, siehst du, das hat gar nichts damit zu tun, jetzt wo du es erklärst, aber es erklärt das Dechiffrieren, weil nämlich hier tatsächlich eine Verschlüsselungsleistung da ist, die ja bei dem, was ich gerade gesagt habe, nicht da ist. Es ist einfach nur unlogische Zeichen. Das Gehirn rekonstruiert quasi, was es schon mal gesehen hat. Da es aber bei meinen Hieroglyphen gar nicht rekonstruieren kann, weil es keinen Zusammenhang hat.
Das stimmt. Ja. Ja, und eben auch die Chiffre hängt damit zusammen. Das fand ich auch nochmal interessant. Das war mir auch gar nicht bewusst. Das ist ja auch diese Chiffre-Nummer aus den Kontaktanzeigen, wie sie früher waren.
Stimmt. Wenn ihr euch Leute jetzt fragt, was sind Kontaktanzeigen, googelt es mal. Es ist damals, als es noch früher Kontaktanzeigen gab.
Als die Leute noch Briefe geschrieben haben.
Ja. Die man dann nicht lesen konnte, weil es nicht so war.
Genau.
Ja, exakt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Auf unser viertes Wort bin ich. Ich erkläre gleich, wie ich darauf komme, über Wörter des Jahres gekommen, wenn ich mal geguckt habe. Und zwar ist es das habe ich aber nur ganz zufällig gesehen. Es hat mit dem Wort des Jahres in Österreich 2010 zu tun. Über dieses Wort, das ich gleich nenne, bin ich auf dieses Wort gekommen, das es heute geht. Und zwar ist es das Wort Fremdschämen. Was ich mit früher meine ich tatsächlich so die letzten 30 Jahre, so gut wie nie gehört habe. Aber in letzter Zeit höre ich das immer, immer häufiger. Kann an meinem Fokus liegen, aber ich glaube, es wird wieder häufiger verwendet.
Also bei mir ist es anders. Ich habe es eine Zeit lang gehört, jetzt aktuell höre ich es nicht so oft. Allerdings bin ich auch gerade so am Thema Gefühle dran und habe da kürzlich erst wieder ein Buch gehört über das Thema Gefühle und da ging es auch um die Scham. Und ich meine, dass die Dame gesagt hat, also Fremdschämen an sich gibt es eigentlich gar nicht.
Exakt, richtig. Weil das nämlich gar nicht geht.
Ja.
Weil das massiv übergriffig ist außerdem.
Ja.
Ja. Übrigens, das Wort, und da kommen wir dann jetzt wieder zurück, von dem ich eben gesprochen habe, ist Cringe.
Ach, Cringe.
Das ist das adäquat zum deutschen Fremdschämen.
Echt?
Obwohl es was anderes bedeutet.
Ja.
Also, Cringe kommt, also, Cringe bedeutet eigentlich nicht nur eigentlich, sondern erschaudern und zusammenzucken. Daher kommt das in der wörtlichen Übersetzung aus dem Englischen. Aber man zuckt zusammen, weil man sich für etwas schämt, was dann beim anderen sieht. Es kommt aus der Jugendsprache, es sind eher jüngere Menschen, die das irgendwas cringe finden. Und ich weiß, dass meine Tochter und auch mein Sohn immer mal wieder sagen, das ist echt cringe, was du da machst. Mhm. Und es ist was zum Fremdschämen. Aber dieses Fremdschämen wäre nichts, was sie irgendwie sagen würden. Und es hat aber nicht mit dem klassischen Scham zu tun, sondern es findet etwas, es ist irgendwo dazwischen, in so einem Raum zwischen Scham und, hey, was machst du denn da Komisches? Mhm. Und genau, dann sind wir nämlich wieder beim Fremdschämen und das finde ich sehr, sehr spannend, ist ja eigentlich das falsche Wort. Ich maße mir an, wenn ich mich fremdschäme, wenn ich etwas komisch finde im Fernsehen. Das ist ja zum Fremdschämen. Mhm. Dann bin ich die Instanz zu sagen, was ihr da macht, Leute, ist total scheiße. Mhm. Und anstatt, dass ich das dann ausschalte und sage, okay, das ist nichts, was ich sehen möchte, weil es mir nicht entspricht, erhöhe ich mich und schäme mich fremd. Mhm. Und dabei lassen wir jetzt vermutlich mal das ganze Schuld- und Schamthema, was ja unglaublich tief in alle möglichen Richtungen geht, mal außen vor. Mhm. Ich finde es sehr, sehr spannend.
Mhm. Ja. Also meine Tochter, von der kenne ich das Cringe auch ganz häufig. Sie hat es mir allerdings so erklärt, dass es eben so, also dieses, es ist komisch, es ist seltsam. So, dass dieses Fremdschämen hat sie nicht, also das, oder es kam bei mir zumindest nicht an, die Bedeutung.
Das ist auch die Bedeutung, die dem jetzt beigemessen wird, weil es ist etwas davon, dieses, oh, das ist komisch, aber Cringe sagt man auch immer, es braucht für Cringe eine Emotion.
Mhm, okay.
Und die Emotion ist, oh, das ist für mich komisch. Das ist für mich ganz, ganz cringe. Mhm. Weil ansonsten ist ja dann eher das, was machen die da Merkwürdiges oder das fühle ich gar nicht oder irgendwie sowas. Und ja. Es geht mir jetzt nicht darum, aber es ist nicht cringe. Cringe ist immer, es hat eine Emotion und die ist, lass das, ist mir unangenehm. Unangenehm ist vielleicht
ja,
die richtige.
Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, eine heiße Spur. Ja, weil ich auch anfangs, als sie das die ersten Male gesagt hat, habe ich gesagt, was heißt denn das? Also, ja. Was meinst du jetzt genau? Was heißt das? Es ist cringe.
Ja, genau. Es ist mir unangenehm, das mit ansehen zu müssen. Mhm. Und so kommt die Übertragung zu Fremdschämen.
Ja.
Weil wenn wir im Fernsehen, das ist ja der Klassiker, das war zum Fremdschämen oder wenn irgendwelche Leute irgendwas Komisches machen.
Ja.
Komisch. Wobei, wer bewertet hier was Komisches? Aber dann ist es, oh, das ist zum Fremdschämen. Mhm. Und es ist mir unangenehm, dass ich das sehe. Ganz, ganz komisch. Ich habe eine Emotion, die jemand anderes in mir und es ist mir für ihn oder für sie unangenehm. Mhm. Sehr spannend.
Ja. Ja, interessant. Also früher hätten wir gesagt, es ist mir peinlich.
Richtig. Aber da steckt ja bereits drin, es ist mir peinlich.
Ja, genau.
Und selbst das, oh, du bist mir peinlich, das kenne ich auch noch von meinen Kindern, sehr, sehr häufig sogar. Selbst das ist ja eine sofortige Rückmeldung zu mir, hey, was du da machst, finde ich peinlich. Oder es wäre mir peinlich, wenn ich mich in deine Lage versetzen würde und ich würde es tun.
Genau.
Aber das Fremdschämen ist so eine, wie soll ich denn sagen? Es schafft so eine Distanz, die eine Beurteilung ermöglicht. Und zwar eine Beurteilung, ohne sich selber da reinzulegen zu müssen. Mhm. Ja.
Und ja.
Das ganze Schamthema ist eh unfassbar, nennen wir es spannend, deep. Ich glaube, eher heute muss man deep, kann ich deep sagen.
Ja, kannst du. Ja, bei Scham ja normalerweise das Gefühl ist, was gegen mich selber geht.
Genau.
Und deswegen geht es ja auch gar nicht, dass ich mich fremd schäme, weil...
Ah, warte mal. Mega, danke schön. Jetzt kommt etwas, ich weiß nicht, wo ich es gelesen, wahrscheinlich schon tausendmal gelesen. Scham, also was mir selber gegen mich ist, das bedeutet vermutlich alle Leute, wenn ich mich fremd schäme für irgendwas, was ich im Fernsehen sehe, dann habe ich einen kleinen Anteil daran. Ich tue das nämlich auch. Und deswegen empfinde ich Scham gegen mich selber. Nur eine Hypothese.
Möglicherweise. Also die Dame in dem Gefühlsbuch, die hat immer zu jedem Gefühl oder zu den 5 Grundgefühlen einen Satz dazu gehabt. Also was ist der Gedanke, den ich dazu habe? Und bei der Scham ist es, ich bin falsch. Bei dem anderen ist es, das, was da passiert, ist falsch. Also dann die Wut, ne? das, was da draus ist. Und bei der Scham ist es genau dieses Ich, also dieses Rückbeziehung auf mich, dass ich nicht richtig bin und deswegen das Gefühl kommt. Ja.
Ich fände mega spannend zu hören, zu lesen, wie die anderen es sehen. Da draußen. Mhm. Cringe. Ja, ich kann es jetzt nicht. Mich würde mega interessieren, wenn wir uns jetzt auf die Straße stellen und 100 Leute random, die vorbeikommen, fragen, was bedeutet für sie oder für dich Cringe? Ich könnte mir vorstellen, dass wir so 40, 50 verschiedene Antworten bekommen.
Und ich glaube, es sind auch etliche dabei, die keine Kinder haben, die sagen, hä? Was willst du von mir? Habe ich noch nie gehört.
Ja, stimmt. Es gibt, ich habe mal, oder die Antwort ist, ja, habe ich mal im Kino gesehen, diesen Grinch.
Oder das, genau. Ja. Der mit Weihnachten.
Ja, genau, exakt, der Weihnachtsgrinch. Grinch, wie auch immer. Ja, genau. Ja. Cool. Ich bin raus für den Moment. Ich hab's.
Ich auch.
Hat Spaß gemacht.
Mir auch, wie jedes Mal. Ja.
Absolut. Dann sage ich den Leuten jetzt Tschüss.
Ja.
So Leute, vielen Dank fürs Zugucken oder Zuhören. Wenn ihr eine Idee habt, was hier rein muss, wir sammeln immer noch und wir fragen uns immer noch, hey, gebt doch mal ein paar Worte ab, die wir sammeln und dann machen wir eine Sonderepisode, so haben wir es uns gedacht. Wie genau das funktioniert, wissen wir noch nicht, aber das werden wir dann rausfinden. Und wenn ihr ein Feedback dazu habt oder das gut findet, dann abonniert doch genau das jetzt hier, hilft uns. Macht uns eine Freude. Und ansonsten wünschen wir euch oder Marion denke ich einen wundervollen Tag.
Oh ja.
Eine wundervolle Woche. Wundervolles Leben. Nichts mit Fremdschämen. Und wenn du das hier auf YouTube guckst, dann schau dir doch nochmal dieses Video an. Danke dir. Ciao.